WDR 5 Neugier genügt. Mit Elif Schenel.
Herzlich willkommen.
Eine Zeitmaschine ist noch nicht erfunden worden, mit der wir zum Beispiel in die Eiszeit fahren könnten, um zu sehen, wie die Menschen damals gelebt haben. Aber wir haben Überreste, die uns die Menschen von damals hinterlassen haben. Felsbilder zum Beispiel. Felsbilder, die gibt es an vielen Orten der Erde. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir sogar hier in der Redezeit über Felsbilder in Namibia gesprochen, am Brandberg. Und heute setzen wir diese Geschichte gewissermaßen ein bisschen fort. Wir bleiben aber diesmal in Europa, gehen in die französischen Pyrenäen, ganz nah an die Grenze zu Spanien. Da finden wir einige Höhlen, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Dort haben nämlich Menschen aus der Eiszeit auch Bilder hinterlassen, aber auch jede Menge Fußspuren, regelrechte Fußabdrücke. Und die sind sogar bis zu 17.000 Jahre alt. Ja, und da standen nun die modernen Forscher, kratzten sich am Kopf und fragten sich, was haben die Leute hier nur gemacht? Was sind das für Fußspuren? Was waren das für Leute, Kinder, Frauen, Männer? Ja, und deswegen wird es jetzt abenteuerlich. Ich begrüße Dr. Tilman Lenzen-Erz am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Forschungsstelle Afrika an der Uni Köln und Dr. Andreas Pastors, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Neandertal-Museum in Mettmann. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Lenzen-Erz, als Sie diese Fußspuren damals auch gesehen haben oder als die Wissenschaftler diese Fußspuren zum ersten Mal entdeckt haben, was haben die sich dabei gedacht? Was haben die vermutet, was das sein könnte?
Man hat versucht, das rauszulesen, was man konnte und aber auch gleichzeitig mitgedacht, was man sich so vorgestellt hat, was wohl passiert sein mag. Also in einer dunklen Höhle, in abgelegenen Orten. Man kam häufiger, also es gibt ja verschiedene Stellen, wo solche Fußspuren sind, dann doch irgendwie zu dem Schluss, es mögen hier rituelle Tänze stattgefunden haben. Das war eines, aber man hat nicht überall das gleich so weit getrieben in den Interpretationen. Aber man hat relativ viel interpretiert auf einer Basis von einem sehr begrenzten Wissen, wenn wir das mal so nennen.
Jetzt haben Sie zwei unterschiedliche Arbeitsstellen, Sie beiden, Herr Pastors und Herr Lenzen-Erz, einmal an der Universität Köln und einmal am Neandertal-Museum in Mettmann. Wie kommen Sie beide zusammen in einer französischen Höhle in den Pyrenäen?
Wir kennen einander persönlich, sind befreundet seit vielen Jahren, haben auch in anderen Projekten schon zusammengearbeitet und man sitzt ja dann auch zusammen und diskutiert auch mal im lockeren Rahmen und macht ja nicht immer nur hochwissenschaftliche, hochtrabende Diskurse. Und gerade so solche ja lockeren, kreativen Momente braucht es eben auch, um auf eine Idee zu kommen, die im Nachhinein sehr naheliegend scheint. Aber in dem Fall war es eben einfach so, wir haben weiterhin überlegt, wie verstehen wir den Kontext der Felskunst besser? Und da sind ja eben auch diese Fußspuren in den Höhlen, das sind ja nun auch wenige einmalige Situationen. Wie kommt man da an bessere Informationen ran? Und durch meine Arbeit in Namibia war ich immer schon befasst mit den Lebenswelten und den Wissenswelten der Jägersammler im südwestlichen Afrika. Auch eine der wenigen Regionen der Welt, wo man deren Lebensweise auch sehr, sehr gut erforscht hat. Also gerade in der Kalahari hat speziell durch die Harvard University es seit den 50er Jahren intensive Forschungen gegeben. Alles, was wir heute in der Wissenschaft über Jägersammler wissen, nicht alles, aber sehr, sehr vieles, was wir da wissen, basiert auf den Forschungen, die dort stattgefunden haben. Also die waren schon in der Wissenschaft immer im Fokus, diese Leute. Aber die waren immer im Fokus als diejenigen, die man beobachtet, beschreibt, auch deren Überlieferungen man noch sammelt, aber diese Leute selber zu Akteuren in einem wissenschaftlichen Prozess zu machen, das war dann unsere Idee, wie gesagt, eigentlich naheliegend.
Gerade der Kontext von Felsbildern ist das, was uns wissenschaftlich zusammengebracht hat und weswegen wir auch so eng seit Jahren zusammenarbeiten. Und hier liegt der Grund darin, dass die Motivation, sich damit zu kümmern, ist, dass seit der Entdeckung von Höhlenkunst etwa vor 100 Jahren von vornherein Höhlenkunst als was Rituelles, was Besonderes interpretiert worden ist. Und der Kontext, der existiert hat, Fußabdrücke wie Steinartefakte auf dem Boden, die Konstruktionen, die Feuerstellen, waren alles sekundär, wenn nicht vollkommen belanglos, wurden als
normales, Sicht der westlichen Forschung.
Ja, aus Sicht der westlichen Forschung wurde es als Alltagsmüll bezeichnet und auch so publiziert, weil es Die Bilder waren das, was den höheren Wert ausgemacht hat. Und das ging noch bis in die 90er Jahre hinein, ist bei manchen Forschern noch immer im Kopf. Und da ich nun das Glück hatte, in Frankreich dort Ausgrabungen zu machen, für diesen Kontext, diesen wertlosen Kontext zuständig zu sein in unserer Arbeitsgruppe, und ich aus einer ganz anderen Ecke kam, nämlich nicht aus der Höhlenkunstszene, habe ich mir gedacht, dass dort viel mehr Informationen drinstecken. Und das ist der Grund, warum wir schon sehr intensiv zusammenarbeiten.
Und das, was da zusammengeführt wurde, sehen wir heute Abend auch im Fernsehen. Das ist eine große Geschichte, und zwar ein Film, der heute Abend um 20.15 Uhr auf Arte laufen wird. Und dort wird gezeigt, wie diese Nebensächlichkeiten, diese Fußabdrücke in diesen französischen Höhlen interpretiert wird. Wie haben Sie diese Idee entwickelt? Also wie ist es letztlich dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ja klar, Menschen, die Fußspuren lesen können, kenne ich doch, und die nehme ich jetzt mit nach Frankreich.
Ja, also es war eben, der Ausgangspunkt war, es gibt ja noch Menschen auf dieser Welt, die Fährten lesen können. Wir in Mitteleuropa sind da in dem Sinne, man sagt ja Fährten lesen, also da sind wir quasi Analphabeten. Es gibt dann Jäger, die auch sehr gut Fährten lesen, hier bei uns und dann in Namibia auch. Das sind dann häufig professionelle Jäger, die Trophäenjagden veranstalten. Aber auch die, und das wussten wir, die verlassen sich auf die indigenen Experten, sprich also auf die Fährtenleser der Zahn. Menschen, Männer in der Regel, die das Fährtenlesen auch quasi als existenzielle Notwendigkeit gelernt haben. Also die wissen, wie man sich vom Jagen und Sammeln ernähren kann, also sich und seine ganze Familie, seine ganze Gemeinschaft ernähren kann. Und um das tatsächlich effektiv leisten zu können, dafür muss man ausgezeichnete Kenntnisse haben, die so keiner hat, in keinem westlichen Kontext. Die Leute sind, mit denen wir dann zusammengekommen sind, über unsere Kontakte in Namibia, über andere Ethnologen, die wir auch seit längerer Zeit schon persönlich kennen, seit vielen Jahren, haben wir Kontakte aufgenommen in die Gemeinschaft dort in Zumkwe, das ist ein Ort in Nordosten Namibia, mitten in der Kalahari. Dort wiederum einen jungen Mann kennengelernt, der selber gut Englisch spricht, der dort auch auf einer Lodge arbeitet, Touristen führt, auch noch auf die traditionelle Weise, also von seinem Vater und Großvater, das Fährtenlesen gelernt hat. Und der wiederum ist zu den Ältesten seiner Gemeinschaft gegangen und hat da wiederum dann gefragt, also auf unser Bitten hin, gefragt, wer denn so als Fährtenleser für unser Projekt geeignet war, nachdem wir ihm das entsprechend so ein bisschen erklärt hatten.
Weil es geht ja darum, genau diese Fußspuren zu interpretieren, die Sie dort in der Höhle gefunden haben. Herr Pastors, können Sie uns beschreiben, wo genau sind wir da? Sind in den Pyrenäen, es gibt da verschiedene Höhlen, unter anderem die Höhle des Wolp, aber das ist nicht die einzige Höhle, die da in dieser Region existiert, die aus der Steinzeit stammt.
Ja, in den südfranzösischen und nordspanischen Bereichen gibt es etwa 350 Höhlen mit Felsbildern. Und von denen gibt es nur 10, in denen sich Fußabdrücke erhalten haben. Und die konzentrieren sich in den Pyrenäen. Wir haben uns von denen 4 angeschaut. Und dort haben wir uns jeweils Bereiche angeschaut, die leicht zugänglich sind. Das heißt, wo man mit höhlenunerfahrenen Kollegen aus Namibia hingehen kann. Dann die auch gute Fußabdrücke liefern, klar, deutliche, die auch von der westlichen Wissenschaft publiziert worden sind, sodass wir zusätzlich zu den Informationen der Fährtenleser eben auch die Sicht der westlichen Wissenschaft haben.
Zuletzt haben wir von Höhlenforschern eigentlich eher in einem eher unglücklichen Kontext gehört. Abstürze von Höhlenforscher. Ist das auch so eine schwierige Region? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das müssen wir uns vorstellen. Das sind Höhlen, die wirklich für unsere Verhältnisse entspannt zu begehen sind und überhaupt nicht vergleichbar mit der Riesendinger Schachthöhle, wo man 1000 Meter hinunterkraxeln muss. Diese Höhle hätte kein prähistorischer Mensch besucht. Also das wird nicht passiert, sondern diese Höhlen sind ganz normal in der Regel zu begehen.
Also wir hatten uns ja vorher angeguckt in Namibia, mit denen eine Zeit lang verbracht, auch so um kennenzulernen, wie sie untereinander arbeiten, wie sie das machen. Und das haben wir ihnen natürlich auch ganz überlassen dann in den Höhlen. Wir haben ihnen gesagt, macht es auf eure Weise. Das hieß dann, dass sie sich erstmal vor so ein Feld gestellt haben und diskutiert haben miteinander. Das ist das Übliche. Machen sie auch, wenn sie selber auf die Jagd gehen. Man spricht miteinander, diskutiert, was man sieht, tauscht die Beobachtungen aus. In dem Fall hatten wir denen beispielsweise Laserpointer mitgegeben, womit die sich selber dann auch anzeigen konnten, wo gerade sie drüber sprechen und was auch für uns dann zu erkennen war, wie lange über einzelne Details gesprochen wurde. Man sah dann diesen roten Lichtpunkt da immer rumkreisen und es wurde geredet und ausgetauscht und geredet, sodass da auch klar wurde, hier wird ganz intensiv über winzige Details diskutiert. Und nachdem die dann diskutiert hatten miteinander, das konnte eine halbe Stunde, es konnte eine Dreiviertelstunde dauern am Stück, hat uns dann der Übersetzer, Zamkau Tikal, hat uns dann eine gute Zusammenfassung gegeben. Also immer sehr ausführlich und sehr lang erklärt, was sie gesagt hatten oder diskutiert hatten, womit wir dann eben auch das Gefühl hatten, wir haben jetzt schon eine sehr gute Zusammenfassung. Das ist aber letztlich natürlich nur eben eine Zusammenfassung in seinen Worten. Und deswegen warten wir jetzt auch noch auf die Übersetzungen, die zum Teil schon vorliegen.
Sie haben alles aufgezeichnet und das wird jetzt auch nochmal transkribiert und übersetzt.
Die werden dort in Zumke, da gibt es eine Transcription Group, die sitzen da an Laptops und mit Kopfhörern und haben die Audioprotokolle und tippen das jetzt. Mhm. Sodass wir dann mit der Zeit tatsächlich Wort für Wort Protokolle zu lesen bekommen. Und das ist auch das Interessante an dem wissenschaftlichen Prozess, wo wir auch noch ran wollen, an die Art und Weise, wie dort gesprochen wird, wie Argumente ausgetauscht werden, welche Merkmale wie bewertet werden. Das wollen wir eben auch lernen. Und das ist ein Teil unseres Prozesses, der darauf basiert, dass wir die Leute zunächst mal vor Ort ganz sich selbst überlassen haben, so zu machen, wie sie es gewohnt sind, mit solchen Daten umzugehen.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Fußspuren, die Sie dort haben interpretieren lassen. Was haben die Fährtenleser gesagt? Sind es rituelle Tänze gewesen?
Nein, in keiner von den besuchten Höhlen war die Interpretation der Fährtenleser, dass dort rituelle Tänze ausgeführt worden sind, sondern es war in jeder Höhle eine sachliche Interpretation, dass eine bestimmte Anzahl von Personen mit exakter Geschlechterangabe und Altersbestimmung hier entlang gelaufen sind. Und in allen Höhlen waren die Menschen sehr entspannt unterwegs. Das heißt, nach Ansicht der Fährtenleser kannten sie das Milieu der Höhle sehr gut. Es war für sie eine vertraute Umgebung. Sie alle waren gesund, es hat niemand gehinkt oder war anders behindert oder krank. Dann gab es eine Szene in der Höhle Fontanet, wo eine Frau mit drei Kindern entlang gelaufen ist. Und das sah nach ihrer Meinung so aus, dass die drei zusammen dort lang gelaufen sind, weil die Kinder sich an der Spur der Mutter orientiert haben. Sie waren aber nicht so nah dran und so parallel, dass sie Hand in Hand gelaufen waren. Das ist zum Beispiel ein kleines Ergebnis so einer Interpretation. Dann in Tuc de Dobert haben sie was sehr Schönes gemacht, dort auch. Höhle ist 100 Jahre bekannt oder seit über 100 Jahren. Und dort wurde ein ritueller Tanz immer vermutet, denn die Höhle, der Raum ist 48 Quadratmeter groß und hat eine Deckenhöhe von 1,20 Meter bis 1,50 Meter. Das heißt, man kann nicht als Erwachsener aufrecht stehen. Und dort befinden sich annähernd 200 Abdrücke von Fersen und nur Fersen. Es gibt also kaum komplette Fußabdrücke und da rätselt natürlich die Forschung seit 100 Jahren. Jeder, der da vorsteht, wird gefragt, was kannst du dir da vorstellen? Und da ändert man immer damit, dass man nicht weiß, mit den Achseln zucken. Und die Sun haben das ganz plausibel, ganz einfach sachlich eins und eins zusammengezählt. An einer Ecke dieses Raumes ist eine Grube, an der Lehm entnommen worden ist. Und die Fußspuren, die Fersenabdrücke, die hinführen zu dem Lehm, gehen nicht so tief in den Boden wie die Fußabdrücke, die weggehen. Das heißt, die Menschen sind dorthin gelaufen, haben Lehm weggenommen und sind wieder weggelaufen. Und sind deshalb tiefer in den Boden eingedrückt.
Weil sie nämlich was Schweres zu tragen haben.
Weil sie was getragen haben. Das Ganze muss man auch wissen, weil das ist nur der eine Teil der Geschichte, denn zu den anderen Teilen gehören auch natürlich die Lehmskulpturen, was aus diesem Lehm gemacht worden ist.
Die findet man in dieser Höhle nämlich auch.
Die 20 Meter weiter weg sind und das passt auch eins und eins zusammen, denn aus dieser Lehmgrube, das haben wir berechnet, sind 90 Kilogramm Lehm entnommen worden. Und das stimmt eins zu eins zusammen, passt eins zu eins zusammen mit den Lehmskulpturen. Die wiegen auch nach der Berechnung 90 Kilogramm.
Was sind das für Skulpturen?
Das sind zwei Lehmskulpturen von Wisenten, ein Weibchen und ein Männchen, die etwa 60 Zentimeter lang sind, hintereinander stehen und in der Mitte eines kleinen, niedrigen Raumes aufgestellt worden sind. Sind die einzigen, die so in ihrer Machart, weil sie sind ganz, ganz fein, detailliert mit Hörnern, mit Haaren, mit allem, was diese Zeichnung ausmacht, erhalten geblieben, was sowieso ein Wunder ist, dass die erhalten geblieben sind. Es gibt noch andere Höhlen, wo man weiß, dass Lehm verarbeitet worden ist. Das heißt, diese Technik und das Interesse, mit Lehm zu arbeiten, war da. Nur in dieser Höhle Tuc de Dobert, ganz am Ende, sind sie halt so perfekt erhalten. Und diese Geschichte, die Sun dort über die Produktion dieser Wiesente erzählt haben, ist eine ganz sachliche, eine ganz einfache Prozessionskette, die plausibel ist. Es gibt noch eine kleine andere Geschichte, die eine ganz wichtige Entdeckung ist von den Zannen, denn die stammt aus der Höhle von Tanais, eine kleine Geschichte, da wo die Frau auch mit den drei Kindern gelangelaufen ist. Dort gibt es einen Abdruck, der lange Zeit immer als der einzige Fußabdruck bestimmt worden ist, der einen Schuh zeigt und von einem also beschuhten Fuß stammt. Und da ist es ganz toll, dass die San uns wirklich auf Windeseile die Zehen gezeigt haben und gesagt haben, das ist kein Schuh, das ist ein kompletter Barfuß.
Also
das,
ein etwas klobiger Fuß vielleicht.
Ja, es ist ein schönes Beispiel, wie auf der einen Seite, wie inkompetent wir seitdem der Fußabdruck entdeckt worden ist, seit den 70er Jahren, immer sagen, ja, es ist ein Mokassin, es ist klar, sicher. Aber eben die Zehen sind da.
Und das wurde dann auch nochmal aufgefüttert in Tuktotuber selber, dass dort auch dann Knieabdrücke entdeckt wurden, die bis dato keiner erkannt hatte, die auch unbekleidete Knie sind. Wir haben also auch an anderen Stellen dann nochmal da und dort einen Knieabdruck gesehen, den wir gezeigt bekommen haben. Wenn man das gezeigt bekommt, kann man das gut nachvollziehen. Auch das war bei den Zehen in Fontanet genauso. Dann sieht man was, aber als Ignorant, als Analphabet würde man sich eben nicht trauen, das so anzusprechen. Ne? Wenn es einem kompetent gezeigt wird, wird das alles schlüssig und wie gesagt, gerade in Tuktotuber, diese Geschichte, die da entstanden ist, macht das Ganze auf einmal das Gesamt, nicht nur einzelne Spuren, sondern die gesamte Raumkonstellation inklusive der Bisonskulpturen bindet das in einen schlüssigen Akt.
Dr. Tillmann Lenzen-Erz von der Forschungsstelle Afrika der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Köln ist mein Gast, gemeinsam mit Andreas Pastors, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Neandertal-Museum in Mettmann. Dr. Pastors, Sie haben jetzt diese kleinen Geschichten auch erzählt. Wir werden diese Geschichten heute Abend auch im Fernsehen sehen können. In dem Film, in der Dokumentation Fußspuren in die Vergangenheit von Silvia Strasser, heute Abend 20.15 Uhr auf Arte zu sehen. Was machen Sie jetzt mit diesen Erkenntnissen? Sie haben jetzt im Prinzip den Kontext bekommen, wie die Menschen sich in diesen Höhlen bewegt haben und herausgefunden, es war gar nicht so spektakulär, wie man eigentlich gedacht hatte. Was passiert jetzt mit diesen Erkenntnissen?
Zunächst ist ja das, was wir herausbekommen haben jetzt in diesem Projekt, eine Voruntersuchung. Wir haben jetzt noch nicht die Datengrundlage, die wir brauchen, um jetzt auf einer gesicherten Datenbasis weiterführende Analysen oder Interpretationen aufzubauen. Aber was wir jetzt schon haben, ist, wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen ausholen, um das zu verstehen. Wir haben von der Zeit von 17.000 Jahren insgesamt 31 Gräber. Das wurde letztens in einem Artikel zusammengestellt, Bestattungen. Das heißt, wir haben über den Menschen selber etwas sagen wollen, außer jetzt über den kulturellen Hinterlassenschaften, haben wir auf der einen Seite die Gräber, das heißt die Knochen selber, und wir haben die Fußabdrücke. Und wir haben jetzt allein durch unsere Analysen, durch unser Projekt 28 Individuen, das heißt, wir haben eine ähnliche Gewichtung, wenn wir uns den Menschen selber nähern wollen. Und die Fußabdrücke stammen ja von den Menschen. Und so können wir einen speziellen Ausschnitt uns erarbeiten von dem, was in diesen Höhlen im Kontext von der Höhlenkunst passiert ist. Wir wissen jetzt schon, dass hier Kinder von 3 bis 60 Jahren in den Höhlen waren, dass von Mädchen, Jungen, Erwachsene, Frauen und Männer bis zu einem Alter von etwa 30, 35 Jahren und ab dann, aber das ist mit wirklich Vorsicht zu genießen, bis 60 Jahre oder von 35 bis 60 nur Männer. Mhm. Das kann in einem kleinen Ausschnitt liegen. Das werden wir sehen, wenn wir das Projekt fortführen und noch mehr Fußabdrücke bekommen und noch mehr Individuen. Es kann sein, dass sich Frauen, das ist eine Frage, der wir nachgehen müssen, was mit den Frauen passiert ist. Sind sie nicht mehr in die Höhle gegangen? Wenn ja, aus welchen Gründen?
Haben sie sich in einer anderen Höhle aufgehalten?
Aber das ist alles spekulativ. Wir sind ja am Anfang, das war ja eine Probeuntersuchung, ob es funktioniert. Aber in diese Richtung wird es gehen. Wir werden herauskriegen, was in diesen Höhlen passiert ist, welche Gruppen, welche Menschen in diese Höhlen gegangen sind.
Wie einfach ist denn die Ergänzung durch diese Fährtenleser Ihrer Wissenschaft? Also Wissenschaft ist ja in Teilen ein sehr konservatives Geschäft. Es gibt Zahlen, es gibt Fakten, es gibt recherchierte Ergebnisse. Und dann kommen die Fährtenleser. Funktioniert das in der wissenschaftlichen Welt gut?
Bis dato sind wir bei Unterarchäologen sehr gut gelandet damit. Die Idee scheint jedem naheliegend, während es unter den Leuten, die eher so stark naturwissenschaftlich und Experiment und kontrollierten Versuchsanordnungen zugeneigt sind durch ihre Wissenschaftstradition, unter denen wird es dann eher schon mal kritischer betrachtet. Aber das kann uns nicht anfechten. Es geht uns darum, etwas Neues zu versuchen, und das Lesen, was wir als Menschen heute ganz für selbstverständlich halten, bis in seine Ursprünge zu verfolgen. Denn wir sagen Fährten lesen, aber dieses ist vielleicht gar nicht mal eine Metapher, sondern ist tatsächlich vielleicht eine ursprüngliche menschliche Kenntnis und Möglichkeit, mit Zeichen umzugehen. Und die kann eben daher kommen, dass wir als Homo sapiens gelernt haben, Spuren oder einzelne Zeichen sehr komplex zu deuten.
Und die Fährtenleser, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, die werden wir heute Abend auch im Film kennenlernen, haben auch selber beschrieben, wie sie ihre Arbeit als Teil ihrer Forschung sehen.
Die europäischen Wissenschaftler hatten schon einige Informationen, die sie brauchten. Aber wir waren froh, dass sie uns gebeten haben, noch mehr Informationen für sie herauszufinden. Zum Beispiel wissen die Wissenschaftler viel über das Alter von sehr alten Dingen, weil sie Techniken haben, es zu messen. Aber sie wussten nicht, wie viele Spuren von Menschen es in den Höhlen gibt, ob es die Spuren von Frauen oder Männern sind und was die gerade da machten. Und das konnten wir ihnen erzählen. Und ob sie etwas getragen haben, ob sie langsam oder schnell gegangen sind. Und so waren wir in der Lage, unsere Ideen miteinander zu verbinden und mit etwas Stärkerem herauszugehen.
Das hört sich alles sehr harmonisch an und schön. Wie war das von Anfang an so unproblematisch, dass Sie gleich sich alle gut verstanden haben, die westlichen Forscher und die Fährtenleser aus Namibia?
Auf der menschlichen Ebene hat das von Anfang an sehr gut geklappt. Auf der fachlichen Ebene, das Fährtenlesen in Frankreich wurde gleich bei meiner ersten Konfrontation mit dem ersten Objekt, das war eine Kopie in einem Museum, doch hart auf die Probe gestellt, denn wir haben hier das Rhesoclastre, das ist ein Teil einer Höhle von Nio uns angeschaut, und da sind ganz viele Fußabdrücke drauf, und das ist von westlicher Welt kopiert worden und analysiert worden, und hier war bekannt, dass da dort drei Personen langgelaufen waren an dem Ausschnitt. Ja, und die drei Fährtenleser haben sich das, wie vorhin beschrieben, eine Stunde angeschaut, haben diskutiert und kamen dann zum Schluss, da ist eine Person langgelaufen. Das war natürlich für uns ein Schock. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir wissen aus den Originalpublikationen drei Personen an dieser Stelle. Das müssen wir nachfragen. Dann haben sie uns das gezeigt. Ja, das sind alles derselbe Fußabdruck. Die Person ist hin und her gegangen. Und das war der Startpunkt. Gelöst wurde das Problem dadurch, dass einer der Kollegen, Herr Jean-Claude, dabei war, dass diese Kopie gemacht worden ist. Und er sagte, dass der Mensch, der Künstler, der es gemacht hat, der hat einen Stempel genommen, mit dem er die Fußabdrücke nachgemacht hat. Er hat nicht drei verschiedene genommen, sondern eben für eine Person. Und das haben die Sun sofort erkannt. Aber doch haben sie sich auf den Arm genommen gefühlt, von uns nicht ernst genommen gefühlt. Und das führte auch in der nächsten Höhle Nio, die auch kompliziert war für die Sun, zu einer Situation, wo in der Arbeitsgruppe Spannung entstand und wo wir dann ein klärendes Gespräch ausgeführt.
Was ist da passiert? Wozu gab es das klärende Gespräch?
Es gab das klärende Gespräch dazu, dass auch in der Höhle Nio ein zweiter schwieriger Fall für die Sun aufkam, denn hier haben sie Fußabdrücke erkannt von einem zwölfjährigen Mädchen, was aufrecht dort gestanden hat. Aber die Höhle war nur 95 Zentimeter hoch oder ist nur 95 Zentimeter hoch. Das heißt, das Mädchen kann da gar nicht aufrecht gestanden haben. Und insofern wir hier einen Problemfall wieder hatten, was nicht so leicht zu lösen war.
Mhm. Glücklicher Umstand war in dem Ganzen, abgesehen davon, dass wir das menschlich immer gut hinbekommen haben, war trotzdem ein glücklicher Umstand, dass wir die amerikanische Wissenschaftlerin Megan Beasele mit im Team hatten, die selber schon bei den ersten Kontakten mit dabei gewesen war und damals dann direkt oder die ersten Kontakte auch mit ermöglicht hatte und damals schon bekundet hatte, dass sie auch Interesse hätte, an dem Projekt teilzuhaben, was uns sehr überrascht hat, denn die große alte Dame der Forschung bei den Zahlen, die spricht die Sprache der Leute fließend. dass sie dabei mitmachen will. Und wir haben sie dann eben auch eingeladen, mit in die Höhlen zu gehen. Und sie hat den ganzen Prozess erlebt. Sie konnte also auch übersetzen, sowohl die Sprache, aber auch eben kulturell übersetzen und konnte da auch so ein bisschen die Mittlerin machen zwischen dem, was sie weiß, was wir wollen, wie wir arbeiten, wie wir denken und dem, was die Sahnen wollen, wie sie arbeiten, wie sie denken. Das war ein glücklicher Umstand und hat auch dazu geführt, dass wir danach eben einen sehr, sehr fruchtbaren Prozess weiter hatten und dass es nicht weitere Irritationen gab. Wichtig ist auch, dass wir als menschliche Gemeinschaft das Wissen nicht verlieren, was dort als in einer ganz kleinen Nische der Welt noch so umfassend erhalten ist, wie es eben ja letztlich zur Eiszeit praktisch überall vorhanden war. Diese Art, mit der Umwelt umzugehen, diese Art, aus der Umwelt zu leben, weil man sie so gut kennt und mitlebt mit der Umwelt, das war Menschheitswissen und Menschheitskultur. Aber jetzt ist es nur noch dort. Und wenn die Leute das erhalten können, können wir ein bisschen davon lernen.
Vielen Dank, Dr. Zimmermann, Lenzen Erz und Dr. Andreas Pastors, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio von der Forschungsstelle Afrika der Ur- und Frühgeschichte an der Uni Köln und vom Neandertal-Museum in Mettmann. Und heute Abend, 20.15 Uhr, auf Arte der Film Fußspuren in die Vergangenheit von der Filmemacherin Silvia Strasser. 20.15 Uhr geht's los. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.